Wenn ich so die letzten Wochen auf Facebook unterwegs bin, dann gibt es dort vor allen Dingen ein vorherrschendes Thema, und zwar die Flüchtlinge. Und das ist auch kein Phänomen, was jetzt irgendwie nur auf die sozialen Netzwerke beschränkt ist. Nachrichten, Zeitschriften, Radio, alles wird beherrscht von diesem Thema. Und ich habe in der Vorbereitung zu diesem Thema ein paar lokale Zeitungen, ein paar Homepages, Artikel durchgeforstet, und ich fand beeindruckend, dass hier die örtlichen Verantwortlichen in Böblingen im März davon ausgingen, dass man einige hundert Flüchtlinge dieses Jahr so im Landkreis Böblingen aufnehmen würde. Im Juli habe ich dann die Zahl von 150 im Monat gefunden. Im August musste man davon ausgehen, dass es ungefähr 300 im Monat werden. Und die neueste Zahl für September ist, dass allein im September im Landkreis Böblingen 500 Flüchtlinge ankommen. Für das ganze Jahr wird hier in unserem Landkreis mit ungefähr 5000 Flüchtlingen gerechnet. Von der Prognose einige hundert zu 5000 in einem halben Jahr. Ihr merkt, in diesem Thema ist also eine riesige Dynamik. Eine Dynamik, die die Verantwortlichen an die Grenze bringt, die sicher auch zu vorschnellen und zu Hoppla-Hopp-Entscheidungen fällen. Und eine Dynamik, die mit Macht unser Leben, unseren Landkreis und auch unser persönliches Leben erreicht. Die Gottlieb-Daimler-Schule und jetzt auch die Mildred-Scheel-Schule, die mussten ihre Sporthallen zur Verfügung stellen, weil kein anderer Platz gefunden werden kann, wo Flüchtlinge untergebracht werden können. Ich war am letzten Dienstag zur Einschulung im Gymnasium meines Patenkindes in Ingolstadt, und dort am Gymnasium werden zurzeit ungefähr 100 sogenannte UMF beherbergt. UMF, das steht für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Also Kinder, die ohne ihre Eltern beziehungsweise zum Beispiel von Syrien geflohen sind. Und der Schulleiter, war bei der Einschulung mit dabei, der Schulleiter, der bat mit flehenden Worten bei den Eltern für Verständnis, dass die Schule hier ja nichts machen könnte. Und betonte, dass die Flüchtlinge durch Zäune und durch Sicherheitspersonal von den deutschen Kindern ferngehalten würden. Und ich verstehe, also ich will es nicht lächerlich machen, ich verstehe die Fürsorgepflicht der Lehrer, der Verantwortlichen. Und dennoch hat es für mich einen echt grotesken Klang gehabt. Wir merken immer mehr, die Veränderung, die kommt zu uns. Sie kommt näher. Die Veränderung, die berührt unseren Alltag. Und wenn ich jetzt auf Facebook mitbekomme, was dort gepostet wird, und auch so manche Artikel lese, dann entdecke ich sehr oft sehr, sehr wenig göttliche Weisheit. Ich entdecke ja beeindruckende Solidarität und auch herzerwärmende Aktivität. Und ich sehe aber auch Ängste und große Unsicherheit. Aber ich nehme so ganz wenig davon wahr, dass nach Gottes Weg gefragt wird. Und so habe ich mich in den letzten Wochen immer lauter gefragt, haben wir als Gemeinde eigentlich etwas dazu zu sagen? Geht es uns überhaupt was an? Oder sollen wir uns am besten wegducken und um Bewahrung beten? Was sagt Gott dazu? Sagt er überhaupt was zu diesem Thema? Vorweg schon so viel, ja natürlich, Gott sagt eine ganze Menge zu diesem Thema. Inge hat vorhin schon einige Verse aus dem Psalm 107 vorgelesen. Und wenn ihr den mal lest und euch zu Herzen nehmt, das ist von der heutigen Erfahrungswelt der Flüchtlinge gar nicht weit weg. Das ist das, was die Flüchtlinge heute noch erleben. Wüste, die an den Rand des Verdurstens bringt. Und einige Verse, die Verse hat Inge jetzt nicht gelesen. Wasser, das Todesängste vor dem Ertrinken bringt. Als ich den Psalm gelesen habe, dachte ich, Flüchtlinge scheinen zu allen Zeiten irgendwie ähnliche Dinge zu erleben. Und die Bibel ist voll von Flüchtlingsberichten und Erfahrungen. Vom ersten Buch bis zum letzten Buch der Bibel finden wir lauter Flüchtlingserfahrungen. Und der Predigttext, den ich heute zugrunde lege, der wurde überliefert von dem Flüchtling Mose. Steigen wir also mal ein mit einem Sprung in die Geschichte, ganz weit zurück. Zu dem Zeitpunkt, als Gott anfing, ausführlicher mit den Menschen zu reden und ihnen zu zeigen, wer er ist. Eines der ersten Gebote, die Gott den Menschen gibt, ist die Anordnung der Beschneidung. Die Männer, die zu ihm gehören, die sollen sich also die Vorhaut am Glied entfernen lassen. Für uns ist das ziemlich fremd, aber völlig egal. Das ist ein Gebot Gottes. Manche begründen es heute und sagen, okay, es hat was mit Hygiene zu tun, ist aber eigentlich völlig egal. Es ist ein Gebot Gottes. Und es war eines der ersten. Und die Leute damals haben es befolgt. Und dann sind so langsam einige Verhaltensweisen, einige Regeln hinzugekommen, welche dann die Männer und Frauen befolgten, wenn sie zu Gott gehören. Und die meisten von denen, die wir da lesen, sind für unseren Alltag heute in Böblingen, genauso wie die Beschreibung, ferne, irrelevante Vergangenheit. Wir haben in unserem Bund mit Gott andere Regeln und Formen. Bei uns ist zum Beispiel die Taufe wichtig, das Abendmahl, der Gottesdienst, die Gemeinschaft untereinander, Gott unser Geld zur Verfügung zu stellen. Aber was uns so gar nicht von damals unterscheidet, ist, dass wir in die gleiche Falle tappen können wie viele Menschen im alten Bund Gottes. Nämlich, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf Äußerlichkeiten legen. Damals hieß es, du bist beschnitten, du hältst die Gebote, du tust also, was man tun muss. Für uns heute lautet es vielleicht in der FEG, du gehst in Gottesdienst, du bist getauft, du nimmst das Abendmahl teil, du spendest, dann tust du also, was man tun muss. Aber die Äußerlichkeiten, die sind gar nicht das Entscheidende. Sie sind nur, oder besser gesagt, sie sollten es sein, ein Ausdruck unserer Beziehung zu Gott. Sie sind nur ein Hinweis auf das Eigentliche. Und man findet im Alten Testament zunehmend Aussagen, wie Gott so etwas sagt wie, eure Opfer stinken, ich will sie nicht. Ich will Barmherzigkeit. Und unser Predigttext, der macht es heute deutlich. Mose greift damit diese Regel der Beschneidung auf, die für die Leute damals gelebte, ganz alltägliche Praxis war. Und macht dabei deutlich, dass es Gott eigentlich nicht um Beschneidung, sondern um etwas ganz anderes geht. Ich lese 5. Buch Mose, Kapitel 10, die Verse 16 bis 20. Wir sehen den Text hinten am Beamer. So beschneidet nun eure Herzen und seid hinfort nicht halsstarrig. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr über alle Herden. Der große Gott, der Mächtige und der Schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk nimmt und schafft Recht den Waisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gibt. Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen, ihm sollst du anhangen und bei seinem Namen schwören. Der Text liest sich ein bisschen sperrig und wir merken, seit damals hat sich irgendwie bei uns in unserem Glauben auch einiges verändert. Unser Gottesbild ist inzwischen so von Jesus bestimmt, dass wir immer nur vom lieben Gott reden und vom lieben Gott her denken. Aber wenn wir das hier ernst nehmen, Gott ist nicht lieb. Er ist die Liebe. Und das ist was ganz anderes. Und Mose stellt hier auch Gott ganz anders vor. Nicht den lieben Gott, sondern Gott aller Götter. Der Herr über alle Herden. Der große Gott. Der Mächtige, der Schreckliche. Vers 17 lese ich nochmal. Gott aller Götter und der Herr über alle Herden. Der große Gott, der Mächtige und der Schreckliche. Das ist der Gott, an den wir glauben. Jedenfalls sind das einige seiner Eigenschaften. Herrlich, unbegreiflich, unnahbar, unfassbar groß, mächtig und in seinen Entscheidungen oftmals unverständlich, eben auch schrecklich. Also nicht schrecklich im Sinne von böse, aber schrecklich im Sinne von erschreckend, erschreckend anders. Auch erschreckend anders, als wir ihn uns vorstellen. So ist Gott. Und deshalb muss Jesus Christus ans Kreuz gehen. Nur weil Jesus selber den Zorn Gottes tragen kann. Nach diesen Eigenschaften, die so massiv deutlich machen, Gott ist Gott und wir sind es nicht. Gott ist Gott und wir sind Staub, sagt ein Psalmbeter. Dann stellt Mose Gott weiter vor. Vers 17b und 18. Gott, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk annimmt und schafft Recht den Waisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gibt. Dieser Herrliche, dieser Ewige, der Unbegreifliche, der schrecklich erschreckende Gott hat als weitere Eigenschaften Unbestechlichkeit und eine besondere Fürsorge für Witwen, Waisen und Fremde. Witwen, Waisen und Fremde, das waren in der damaligen Kultur die schwächste Gruppe. Die Gruppe, die am stärksten bedroht war. Es gab keine Witwenrente, keine Waisenrente, kein Hartz IV für Asylanten. Es gab den Mann, der den Schutz und die Versorgung der Familie zuständig war. Und es gab die Sippe oder den Stamm, der für die äußere Sicherheit sorgte. Und doch sind diese Verse viel mehr als einfach nur irgendein göttlicher Pragmatismus. Es begegnet uns in diesen Versen etwas vom Wesen Gottes, wenn er beschrieben wird als der, der die Fremdlinge lieb hat. Und Mose erinnert seine Zuhörer, ihr wart doch damals in Ägypten auch Fremdlinge. Und das war eine Tatsache, die sich tief in die geistliche DNA der Juden eingebrannt hat. Und auch heute in der Flüchtlingskrise wird gern daran erinnert, mit ganz ähnlichen Argumenten dann auch geworben. Denkt an die Zeit nach dem Krieg. All die Vertriebenen. Es wird aber nicht erwähnt, dass damals die Vertriebenen in der Regel nicht mit Plüschtüren begrüßt wurden, sondern mit Vorbehalten und Ablehnung. Oder es wird gesagt, denkt doch an the displaced people. Und es wird meistens nicht erwähnt, dass noch viele Jahre nach dem Krieg viele Menschen gewartet haben und gehofft haben, dass irgendein Land sie aufnimmt. Aber Gottes Fürsorge für die Flüchtlinge, für die Fremden, geht noch viel, viel tiefer. Vielleicht, weil sich im Fremdling zwei tiefe Wahrheiten spiegeln. Die erste ist, als Mose diese Sätze formuliert hat, noch ganz ferne Zukunft. Erste ist, Gott selber wird in die Welt kommen und dort ein Fremder sein. Im Evangelium Johannes, Kapitel 1, lesen wir über Jesus, der das wahre Licht ist, kam in die Welt, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Er kam in seine Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Wir Menschen nahmen Jesus nicht auf. Gott macht sich zum Flüchtling, macht sich zum Fremden in dieser Welt. Und zweitens ist er den Flüchtlingen besonders gewogen, weil die Menschen, die zu ihm gehören, also wir, ebenfalls Fremde sind in dieser Welt. Johannes schreibt dann nämlich im ersten Kapitel weiter, ihr könnt es nachlesen, in Vers 12, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen, Wer zu Gott gehört, wird deutlich, der ist in erster Linie Kind Gottes. Und das kann schon manchmal dazu führen, dass wir von der Familie verstoßen werden, dass wir aus dem Volk verstoßen werden. Es kann uns zu Fremdlingen im eigenen Land machen, weil wir gehören in allererster Linie zu Gottes Familie, zu Gottes Welt. Und in dieser Welt hier sind wir Fremde. Der Hebräerbrief bringt es super auf den Punkt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, die zukünftige suchen wir. Vielleicht klingelt was, war die Jahreslosung vor 2 Jahren. Die meisten von uns sind in einer christlichen Sozialisierung aufgewachsen. Die meisten von uns haben nicht erfahren, Flüchtling oder Fremder wegen unseres Glaubens zu werden. Ich höre vielleicht manchmal von Jugendlichen oder Freunden, die sagen, naja, meine Eltern sagen, ich spinne mit meinem Jesus-Zeugs. Aber im Großen und Ganzen kennen wir diese Erfahrung des Verstoßenwerdens nicht. Für viele andere Christen auf der Welt ist dies aber der Alltag. Sie erleben es Tag für Tag. Fremdlinge, Flüchtlinge, Schutzbedürftige, diese Menschen, die liegen Gott ganz besonders am Herzen. Er hat sie lieb. Und damit sind wir auch am Kern dessen, worum es mir heute geht. Wir befinden uns in der größten Flüchtlingswelle, die Europa seit 70 Jahren gesehen hat. Und ich möchte nicht in der Haut der verantwortlichen Politiker stecken. Sie müssen sehr differenzierte und doch wirklich einschneidende Entscheidungen treffen. Entscheidungen, die wehtun werden. Und unsere Politiker brauchen unser Gebet und unser Segen und unser konstruktives Mitdenken mehr denn je. Und es müssen Lösungen gefunden werden. Und ich hoffe, dass diese Lösungen gut und differenziert sind und hoffentlich beachten sie die Menschenwürde. Aber die augenblickliche Realität zeigt, eigentlich ist es völlig egal, wie wir die Entscheidung der Kanzlerin im Detail finden. Es ist für die Flüchtlinge, die gebrochen vor unseren Grenzen stehen, völlig egal, wie wir zum deutschen Asylparagrafen denken. Der Schmerz, der sie aus den Heimatländern vertrieben hat, ist so groß, dass sie wegen ein paar Paragrafenänderungen nicht wegbleiben. Sie haben den Tod in Kauf genommen für die Hoffnung auf ein Überleben. Und dieser Schmerz, diese Hoffnung, die hat eine Dynamik in Gang gesetzt, die vielleicht zu Ende kommt, vielleicht, wenn wir 1 bis 3 Millionen mehr Menschen in unserem Land haben. Alleine letzte Woche sind in München an einem Tag 13.000 Menschen angekommen. Es ist eine Dynamik, die kaum zu stoppen ist. Es sei denn, wir bauen um ganz Europa herum die Berliner Mauer Nummer 2 mit Schießbefehl an allen europäischen Grenzen. Mehr als 40.000 Menschen sind auf der Balkanroute unterwegs. Und durch den Zaun in Ungarn machen tausende Flüchtlinge einen Umweg, um irgendwo einen sicheren Hafen zu erreichen. Und in Deutschland sind das Rote Kreuz und die Hilfsorganisationen rund um die Uhr am Rotieren. Sie versorgen die Flüchtlinge und versuchen irgendwie dem Andrang Herr zu werden. Das ist so. Und wir als Gemeinde, wir müssen eine Antwort darauf finden. Eine Antwort, die gegründet ist im Evangelium, und zwar Evangelium von Jesus Christus. Und die Augen zu verschließen und einfach so zu tun, als würde uns das gar nichts angehen, das ist keine göttliche Lösung. Es geht uns etwas an. Angst zu haben, sich zurückzuziehen, das ist keine göttliche Lösung. Übrigens ist Angst nie eine göttliche, geistliche Lösung. Menschen zu wünschen, auch wenn wir es nicht aussprechen, sondern vielleicht nur denken, Menschen zu wünschen, dass sie doch gefälligst in ihren Lagern bleiben sollen. Mangelernährt, ohne Perspektive, ohne Schulen für die Kinder. Das ist nicht geistlich. Kein Verständnis für die Menschen zu haben, die aus korrupten Nationen fliehen, ohne Zukunftsperspektive. Das ist nicht geistlich. Mir ist klar, wenn diese Leute Germany, Germany rufen, dann ist das, sind wir für sie irgendwie das neue Jerusalem. Und natürlich ist in diesen Gedanken auch ganz, ganz viel Illusion dabei und auch viele, viele falsche Erwartungen. Aber dennoch schreit diese Situation danach, dass wir Christen zeigen, dass wir ein Herz haben, das von Gott her verändert wurde. Diese Situation schreit danach, dass wir als Christen, als Volk Gottes Liebe zeigen, die all das übersteigt, was man sonst auch in der Welt wahrnimmt. Bei meiner Recherche für diese Predigt habe ich von Erstversorgungslagern in Deutschland gelesen, bei denen immer wieder plötzlich, auf einmal ungeplant, einige hundert Menschen vor den Türen stehen und irgendwie versorgt werden müssen. Und ich war berührt von dem unbändigen Einsatzwillen dieser Helfer. In einem Interview mit der Leiterin einer Kleiderkammer sagt sie, was gebraucht wird. Sie sagt, gebraucht werden Kinderwagen. Kinderwagen? Warum? Weil Männer und Frauen ihre Kinder von Syrien durch die Türkei, durch Griechenland, durch Mazedonien, durch Serbien, durch Ungarn getragen haben, ohne einen Kinderkarren oder einen Kinderwagen. Ist ja keine Last, ist ja mein Kind. Männerkleidung wird gebraucht. Warum Männerkleidung? Viele Familien schicken den los, der eigentlich für den Lebensunterhalt zuständig ist. Den Vater, den Versorger der Familie. Er ist der, der am ehesten eine Chance hat, diese Strapazen zu überleben. Die Familien hoffen, dass der Versorger nicht umsonst losgelaufen ist und dass er sie bald nachholt oder ihnen zumindest ein bisschen Geld schickt, damit die Familie überlebt. Diese Flucht, das wissen die Familien auch, ist oft ein hoffnungsloses Unterfangen. Aber in vielen Familien ist die Hoffnungslosigkeit nach all diesen Jahren des Schmerzes so groß, dass sie halt einen losschicken aus der Familie. Und manche Familien schicken ihren 14-jährigen Jungen los, der dann zum Beispiel in Ingolstadt in diesem Gymnasium untergebracht wird, wenn er überlebt hat. Wir haben schon Bedenken, wenn wir unsere 14-Jährigen alleine mit einem Kumpel zum VfB ins Stadion lassen. Und das nicht zu Unrecht. Die schicken ihren 14-Jährigen los, in der Hoffnung, dass er in Deutschland oder irgendwo in Europa einen Brückenpfeiler baut. Und dann sind diese Kinder und diese Erwachsenen ein halbes Jahr lang unterwegs manchmal. Und sie werden geschlagen, sie werden ausgebeutet, sie hungern. Wenn sie Mädchen oder Frauen sind, werden sie manchmal von ihren Schleusern vergewaltigt. Und wir machen Urlaub am Mittelmeer, wo dieses Jahr schon 4.200 Leute ertrunken sind. Fischfutter für unser Scampi und all das, was wir dort im Restaurant genießen. Man kann es leicht testen, wie es um unser Herz steht. Ich weiß, dass ich polemisiere heute. Aber man kann es leicht testen, wie es um unser Herz steht, wenn wir uns mal fragen, was passiert, wenn wir diese Bilder sehen. Und es ist ganz, ganz selten, dass ich der Bild-Zeitung mal dankbar bin. Aber als sie das Bild gebracht hat von diesem LKW, wo die 71 Leute drin umgekommen sind, hier ganz nah bei uns, da war ich dankbar. Weil das ist die Realität. Was für ein Gefühl hast du, wenn du unterwegs bist und so eine Gruppe an dir vorbeigeht mit Koffern oder eben auch ohne Koffer, weil in den Aufnahmestellen sagen sie übrigens, die Leute haben ja genau das, was sie auf dem Leib tragen. Und dann bekommen sie dort ein paar Kleider und bekommen dann eine Plastiktüte dazu, weil Koffer einfach fehlen. Koffer sind eines der begehrtesten Gegenstände, die sich die Flüchtlinge wünschen. Wie geht es uns also, wenn wir diese Flüchtlinge sehen? Was ist das Grundgefühl unseres Herzens? Ablehnung? Distanz? Es ist in Ordnung, wenn du Irritation oder Unsicherheit in dir spürst. Veränderung schafft Unsicherheit. Aber wenn nicht an erster Stelle Barmherzigkeit ist, wenn nicht an erster Stelle Mitgefühl ist, wenn du sie als Störenfriede, wenn du sie als Bedrohung ansiehst, wenn du sie loswerden möchtest, dann sollen sie dahin gehen, wo der Pfeffer wächst oder die Bomben fliegen. Dann ist dein Herz kalt. Und dann hast du ein Problem. Nicht mit mir, das könnte völlig egal sein. Nein, dann hast du ein Problem mit Gott. Von Gott her ist Liebe und Mitleid und ein Impuls zur praktischen Barmherzigkeit angesagt. Ich habe diese Woche, freundlich gesagt, manchmal echt geschluckt, wenn ich die Facebook-Posts gesehen habe. Manche von den rechten Spinnern, weil sie so ätzend und menschenverachtend sind. Manche von den linken Spinnern, weil sie einfach nur so naiv sind. Es wird schnell geliked, aber wisst ihr, liken macht keinen Flüchtling satt. Auf Facebook zu posten, das hilft niemandem. Was gefordert ist, ist praktische Barmherzigkeit. Weil, hier steht's, Gott hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleidung gibt. Das ist der Gott, an den wir glauben. Den Gott, dem wir lieben und gehorchen wollen und der uns genauso liebt. Und aus drei Gründen ist diese Haltung wichtig. Zum einen, ganz egoistisch, ist diese Haltung wichtig für uns, für unser Leben mit Gott. Jesus sagt, was ihr einem dieser Flüchtlinge, dieser Fremdlinge getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus begegnet uns also in jedem dieser Leute, die da kommen. In den Leuten, die hoffnungslos verarmt, die hoffnungslos traumatisiert sind. In ihnen begegnet uns Jesus. Also, ganz egoistisch, in erster Linie, an erster Stelle ist das Helfen auch wichtig für uns. An zweiter Stelle ist es auch wichtig für die Gesellschaft, dass wir zusammenhalten. Denn dieses, kuschelige, mediengepuschte, wir stehen mit Kuscheltierchen am Bahnhof und Schokolade und klatschen, das wird ganz, ganz schnell abnehmen. Denk mal an die Euphorie beim Mauerfall. Da war das Klatschen auch groß. Und ein halbes Jahr später, ihr könnt euch sicher noch erinnern, große Schrei, die Ossis, die bedrohen unseren Job, die wollen unsere Wohnung. An der Uni ist es so voll, die sprechen so komisch und die sind so anders. Diese medial gehypte Euphoriewelle, die wird ganz schnell abnehmen, wenn die Konsequenzen an unsere persönliche Türe klopfen. Und dann sind wir Christen gefordert. Wir lieben. Wir lieben um Christi willen. Wenn der Hype vorbei ist, dann sind wir immer noch da. Und der dritte Grund ist, weil Gott im Augenblick eine Türe öffnet in die islamische Welt. Die Diskussion dort ist im vollen Gange. Die Ungläubigen, also wir, die öffnen die Türen und Herzen und Häuser. Und die Hüter des Islam, Saudi-Arabien und Co., die machen ihre Grenzen dicht. Die Ummah, die Gemeinschaft der Moslems, die wird gerade im Augenblick ad absurdum geführt. Und die Leute fragen, was ist das denn da in der christlichen Welt? Die denken ja, alle Europäer sind Christen. Die wissen ja gar nicht, dass die meisten Deutschen Vollheiden sind. Sie denken, das sind Christen. Und da öffnet sich eine Tür. Eine Türe, wo wir Zeugen für die Liebe Gottes sein können. Gernot Elsner bat vor knapp einer Woche auf Facebook, es sind auch gute Posts dort, den Brief eines Pastors aus dem Nahen Osten zu teilen und ihn bekannt zu machen. Der Pastor arbeitet unter den Flüchtlingen und dient ihnen jeden Monat tausenden Flüchtlingen, mit denen er zu tun hat. Und das Besondere an dem Brief ist, dieser Brief, der verharmlost nicht. Der Brief sagt, gerade weil die muslimischen Flüchtlinge eine echte Gefahr für Europa sein können, die wir keinesfalls verharmlosen dürfen, müssen wir Christen jetzt aktive Nächstenliebe zeigen. Mit allergrößten Dringlichkeit ruft er uns auf, den Menschen, die zu uns kommen, wirklich mit Liebe und Barmherzigkeit zu bringen, ihnen ja als Christen aber auch eine klare Botschaft zu bringen, da zu sein für sie. Mir ging es so, als ich den Brief gelesen habe, ich habe lange überlegt, ob ich ihn hier vorlesen kann, weil ich bin nicht mit allen Positionen seiner Meinung, muss es ja auch nicht. Aber es ist von jemandem geschrieben, der mittendrin ist. Und ich hielt ihn doch für so gut, dass ich Teile daraus jetzt ans Ende meiner Predigt stellen möchte. Ich werde den Brief in Deutsch vorlesen. Geschrieben wurde der Brief auf Englisch. Liebe Pastoren in Europa, ich grüße euch in Christus. Wir befinden uns in einem sehr kritischen Zeitabschnitt in Bezug auf die Flüchtlinge, die eure Länder überfluten. Ihr habt eine goldene Möglichkeit. Ihr könnt sie entweder ergreifen oder verpassen und Europa für immer verlieren. Die Familien, die an eure Küsten ankommen, sind zerbrochen, verwundet und bedürftig. Ein warmherziges Willkommen kann ihre Perspektive und ihren Glauben rasch verändern. Sie fliehen vor der Tyrannei des Islam und sind verwirrt in Bezug auf ihre Überzeugungen. Sie sind aufgewachsen mit der Überzeugung, zur besten Nation und Religion zu gehören, die je auf der Erde geschaffen wurde. Und ihr Denken wurde darauf programmiert, dass alle anderen verloren sind. Ihnen wurde nie erlaubt, zu denken oder zu zweifeln. Es sei alles so von Gott gewollt. Jetzt ist die Zeit zu handeln. Jetzt ist die Zeit aufzuwachen mit einer neuen Mission, die dieses Mal mit den richtigen Waffen operiert. Benutzt Gebet, Glauben, Evangelisation, praktische Hilfe und viel Liebe. Muslime sind die Opfer des Islam. Sie brauchen jemanden, der ihnen die Augen öffnet und sie befreit. Ihr braucht keine Missionare mehr zu schicken. Sie stehen auf eurer Türschwelle. Baut Beziehungen mit ihnen, mit einzelnen Familien, nicht in großen Gruppen. Lasst sie das wahre Gesicht des Christentums sehen. Das Christentum, das Gott im Geist anbetet, nicht das Christentum der Götzen. Das Christentum mit Gott hingegebenen Familien, nicht das Christentum der unmoralischen Werte. Das Christentum der offenbarten Kraft des Heiligen Geistes, nicht das Christentum der lauwarmen Kirchen. Das Christentum des alten, erweckten Europas, nicht das Europa des Atheismus. Unser Herr sitzt immer noch auf dem Thron. Ich lasse jetzt ein großes Stück aus. Muslime sind nicht unsere Feinde. Sie sind unsere geliebten menschlichen Brüder mit vielen wunderbaren nahöstlichen Gewohnheiten. Sie sind großzügige Gastgeber, großherzig zu den Armen und sie sind emotional eng mit ihren Familien und Gemeinschaften verbunden. Beeilt euch und kümmert euch um sie, bevor sie den Islam umarmen. Die Geschichte wird eines Tages bezeugen, dass Gott euch in seiner Weisheit den Hungrigen geschickt hat, damit ihr ihm zu essen gebt. Den Durstigen, damit ihr ihm zu trinken gebt. Den Fremden, um ihn aufzunehmen. Und den Nackten, um ihn anzuziehen. Wie werdet ihr reagieren? Einige werden euch natürlich ausnutzen. Aber andere werden sich an euren Gott verlieben. Durchbrecht die Sprachbarriere und nutzt hingegebene arabisch sprechende Christen in euren Ländern. Durchbrecht kulturelle Barrieren und versucht, die Denkweise der Muslime zu verstehen. Durchbrecht die Entfernungsbarrieren und bittet Missionsteams aus der arabischen Welt um Hilfe durch Kurzzeiteinsätze. Ihr habt eine großartige Gelegenheit. Ich flehe euch an, eure Augen dafür zu öffnen, bevor es zu spät ist. Ein sorgenvoller Pastor im Nahen Osten. Mir ist bewusst, dass ich in einer halben Stunde Predigt nicht in allen Punkten ausreichend differenzieren kann. Das war auch für meine erste Predigt zu diesem Thema auch nicht mein Ziel. Und ich habe es am Anfang gesagt und ich will es jetzt nochmal sagen. Ich habe großen Respekt vor den schwierigen Entscheidungen, die unsere Verantwortlichen gerade in Bund, Land und Stadt fällen müssen. Und diese Aufgaben sind unendlich wichtig. Und ich wünsche unserem Land viele Verantwortliche, die diese differenzierten Entscheidungen mit Gottes Geist im Herzen fällen. Mir ging es auch heute in der Predigt nicht in erster Linie um die Frage der Begegnung mit Moslems, sondern in erster Linie geht es Gott und mir heute in der Predigt um die Flüchtlinge. Egal, woher sie kommen. Egal, woran sie glauben. Für heute wünsche ich mir, dass Gottes Wort aus 5. Buch Mose 10 tief in euer und unser Herz fällt. Gott hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gibt. Darum sollt auch ihr die Fremdlinge lieben. Und das gilt für jeden Fremdling. Weil Gott selber die Flüchtlinge liebt, will er auch, dass wir sie lieben. Und dass wir diesen Flüchtlingen mit einem barmherzigen Herz begegnen. Ich bete. Jesus, wir stehen hier vor einer Aufgabe, der wir nicht gewachsen sind. Einer Dimension, die wir nicht überblicken können. Und doch gibst du uns den Auftrag zu lieben, weil du liebst. Und ich bitte dich, dass du hier durch die Reihen gehst und mit jedem Einzelnen sprichst, was das für ihn konkret bedeutet, was das für mich bedeutet. Und ich bitte dich, dass wir als gesamte Gemeinde ein Leuchtturm werden, eine Anlaufbasis für Menschen, die auf der Flucht sind, die nicht weiter wissen. Ich bitte dich, dass wir Rahmenbedingungen schaffen können, die dir gerecht werden. Ich bitte dich, dass du unsere Gedanken segnest, dass du unser Herz leitest und dass du unsere Hände öffnest. Amen.